Wusstest du eigentlich schon, dass ein Teil vom Prokrastinieren, also Aufschieben, auch sein kann, weil du eine Entscheidung aufschiebst? Oder viele Entscheidungen? Zum Beispiel, wenn du ein Intro für einen Podcast über das Thema Komorbiditäten aufnehmen willst und dich entscheiden musst, was denn da eigentlich reinkommt. Das könnte ein Grund zum Aufschieben sein, denn da könnte so viel rein. Ich habe ein paar Entscheidungen gefällt und darum geht's jetzt los mit meinem Intro. Herzlich willkommen zu ADHS-Perspektiven. Mein Name ist Katrin Rohweder. Ich bin eine Erwachsene, die als Erwachsene mit ADHS diagnostiziert ist und ich arbeite als Coach mit anderen Erwachsenen mit ADHS, die an ihrer Selbstorganisation arbeiten wollen, an ihrem Zeit- und Energiemanagement und sich dadurch und in dieser gemeinsamen Arbeit auch lernen, mehr lieb zu haben, besser kennenzulernen und ihren eigenen Weg zu finden mit ihrem Gehirn, nicht gegen ihr Gehirn. Heute habe ich einen Gast zum Thema Komorbiditäten und bevor das losgeht, möchte ich noch ein bisschen allgemein über Komorbiditäten sprechen und bevor ich das mache, noch kurze Triggerwarnung, denn wenn ich nachher mit Nauka spreche, wird es um Essstörungen gehen, es wird um ein bisschen um Drogen gehen und auch um Suizidgedanken. Wenn dich das eventuell zu stark auffühlt, überleg, ob du die Folge mit jemandem zusammenhörst oder dann bis zur nächsten Folge wartest. Also Komorbiditäten ist jetzt also zum Thema ADHS habe ich jetzt mal bei ADHSpedia.de geguckt. Da steht Vorhandensein weiterer Diagnosen neben der Primärdiagnose ADHS. Begleitend zur ADHS zeigen sich sehr häufig, mitunter episodisch, eine oder mehrere weitere Störungen. Etwa 70% der Betroffenen weisen neben den Kardinalsymptomen, also ADHS, weitere Begleiterkrankungen auf. Den Link dazu, wo dann auch hersteht, wo sie diese Zahl her haben mit den 70% und so, das steht dann alles bei adhspedia.de. Das Spannende ist, die haben teilweise auch zum Beispiel Lese-Rechtschreib-Schwäche als Komorbidität aufgezählt und andere sagen, nee, das ist keine Komorbidität, weil das so eine eigenständige Lernschwäche ist, die aber häufiger mit ADHS auftritt. Das sind jetzt wahrscheinlich so, ist vielleicht in unserem Zusammenhang fast Haarspaltereien und vielleicht auch nicht, weil es ja vielleicht auch nicht unwichtig ist, die richtigen Begriffe zu verwenden. Erstmal, da komme ich da gleich nochmal drauf zurück. Genau, woanders habe ich noch gelesen, bei einer Komorbidität bedingt eine Erkrankung die andere. Und das finde ich auch interessant. Also zum Beispiel eine Lese-Rechtschreibschwäche, man weiß vielleicht gar nicht so, inwiefern das bedingt, aber vielleicht ist bei jemand, der ADHS hat, die LAS, die Lese-Rechtschreibschwäche durch die ADHS bedingt, vielleicht ist es auch wirklich getrennt voneinander da. Was wenn die einander bedingen? Dann zum Beispiel, weil es eine ganz klare Folge ist, also zum Beispiel eine Art der Selbstmedikation, wenn ich ganz viel nasche oder Drogen nehme oder sowas oder in eine Sucht gerate, dann vielleicht, weil mein Gehirn sich nicht gut angefühlt hat, immer so laut war, kam nicht zur Ruhe und dann sind dann vielleicht die Drogen die Selbstmedikation, die halt nicht so optimal ist. Aber als eine klare Folge, also die Sucht ist dann eine klare Folge. Oder wenn jemand depressiv wird durch Dauerprokrastination oder durch Isolation, durch soziale Differenzen oder Jobverluste oder Scham oder sowas. Und manchmal ist es aber auch eher bedingt durch die ADHS, vielleicht weil jemand in der Kindheit oder im Laufe des Lebens Dinge erlebt, aber ADHS ja die Art und Weise prägt, wie jemand wahrnimmt, verarbeitet und handelt. Und dadurch wäre dann auch die ADHS eine Bedingung dafür oder die Art, wie das ADHS-Gehirn zum Beispiel Emotionen reguliert, dafür, wie es dann mit hochstarken Emotionen umgeht. Irgendjemand aus den USA hat mal den Begriff irgendwo, also nennt ihn immer, und ich weiß leider nicht, wer das war, sagt ADHD often travels with a friend. Und das finde ich eine schöne Beschreibung. Und einige dieser häufigen Reisepartner-Erscheinungen von ADHS können Depressionen sein. Unter anderem eben auch, weil, es ist einmal so eine, die Emotionen, die oft Achterbahn fahren bei Menschen mit ADHS. Und wenn das nicht gut reguliert ist oder gemanagt, diese Emotionen auch, dann kann das richtig bis in eine Depression gehen. Aber eben auch, wenn man immer unter seinem Potenzial bleibt oder sich nicht strukturiert bekommt, wenn die Wohnung irgendwie ganz furchtbar aussieht. Nicht alle Leute haben das, ne? Aber wenn das so ist, dann kann das auch zu Depressionen führen, habe ich ja oben auch schon gesagt. Eine andere häufige Begleiterscheinung oder Komorbidität sind Angststörungen. Und das kann auch durch die emotionale Regulation kommen, durch dauernde Erfahrungen des Scheiterns, vielleicht durch das assoziative Denken. Ich habe früher nie gedacht, dass ich Angststörungen hätte, weil ich das mit Panikattacken verglichen habe. Und die habe ich erst viel später mal in meinem Leben irgendwann mal gekriegt, aber aufgrund anderer Sachen. Aber ich hatte so ein höchst assoziatives Gehirn, sodass ich von der kleinen Frage, ob ich jetzt, keine Ahnung, diese Kekse kaufen kann, Angst vor dem Klimawandel kriegte und es hatte sowieso alles keinen Zweck und dann immer weiter mich reingesteigert habe. Und das hat dann wiederum auch dazu geführt, dass ich viele Dinge nicht gemacht habe, was wiederum depressive Verstimmungen verstärkt hat. Bipolare Störung ist eine wohl häufige Komorbidität, obwohl auch die sehr überlappen und da ganz, ganz wichtig ist, weil viele Menschen auch, insbesondere Frauen, glaube ich, damit fehldiagnostiziert werden. Genauso wie mit sowas wie einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Also das tritt gerne gemeinsam auf. Längst nicht alle Menschen haben das, sowohl in beide Richtungen, aber es tritt oft gemeinsam auf. Aber es wird halt oft auch falsch diagnostiziert. Manchmal ist es schwer, die ADHS darunter zu erkennen von Leuten, die diagnostizieren oder von den Betroffenen selber. Schlafstörungen kommen auch oft vor, wirklich Schlaflosigkeit oder Schlafapnoe, Einschlafschwierigkeiten und so weiter. Dann Essstörungen, Binge-Eating, Bulimie, kann auch viel mit Impulsivität oder emotionaler Regulation zusammenhängen, wenn das damit ADHS in Verbindung gebracht wird. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass nicht jede Person mit ADHS zwangsläufig eine oder mehrere dieser Komorbiditäten hat. Und auch wenn Menschen das haben, kann auch wiederum die Ausprägung total variieren. Und darum ist das super, super wichtig, dass das ausdifferenziert diagnostiziert wird. Und wenn du selber da gerade drin steckst in diesem Entdeckungsprozess, dann ja, such dir alles Mögliche, was du darüber erfahren kannst. Hör diese Folge an, hör andere Podcast-Folgen an, lies darüber. Und sodass du möglichst viel auch schon weißt, wenn du damit in eine Praxis gehst, weil je mehr die Menschen von dir wissen, desto besser können die einschätzen, was da mit dir los ist. Komorbiditäten ist ein komplexes Thema. Und wenn du eine Fachperson bist, die darüber Erfahrung hat, oder eine Person, die sich gleich diesen Podcast anhört und sagt, oh ja, ich habe auch spannende Erfahrungen damit oder traurige oder schöne, weil ich was überwunden habe oder alles auf einmal und ich möchte gerne mit Katrin darüber im Podcast reden, dann melde dich gern bei mir. Das würde mich sehr freuen, weil ich das sehr, sehr schwer finde, eine rein informative Folge darüber zu machen, weil das so komplex ist. Und vielleicht, ja, könnte ich mir mal einzelne Sachen raussuchen, aber umso schöner ist es, wenn ich da jemanden habe, um mich darüber zu unterhalten. Und genau das hat Nauka gemacht. Sie ist 37 Jahre alt und jetzt habe ich auch genug geredet. Viel Freude, viele Erkenntnisse, schöne Einsichten bei unserem gemeinsamen Gespräch. Herzlich willkommen, Nauka. Schön, dass du da bist.
Hallo Katrin, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich total, dass du mich angeschrieben hast. Das ist ja jetzt auch recht spontan gegangen. Das geht nicht immer so. Also da war es jetzt irgendwie eine Kommunikation passiert, die ganz schön schnell sich in die Tat umsetzte. Magst du mal den Leuten erzählen, was dich dazu bewegt hat, Nee, vielleicht zuerst, wer du bist. Kurz das, was du zu dir sagen möchtest und was dich dazu bewegt hat, dich bei mir zu melden.
Ich bin Nauka. Ich habe einen sehr bunten Lebenslauf tatsächlich jetzt gerade. Arbeite ich als Sozialarbeiterin letzten Endes sozusagen. Bunt heißt aber auch über, das werdet ihr quasi gleich sowieso noch mitbekommen, aber ich habe medizinische Dinge angestrebt, habe sehr viel körperlich gearbeitet, sehr bunt gearbeitet, genau. Und letzten Endes hat mich dieses ganze bunte Hin und Her dazu gebracht, dass ich eine Mediatorin-Ausbildung nebenher noch gemacht habe. Und vor 2 Jahren habe ich meine ADHS-Diagnose bekommen. Und wie das vielleicht einige so kennen, bin in einen akuten ADHS-Hyperfokus geraten, um mich sehr genau zu informieren und alles zu konsumieren, was es zu diesem Thema gibt, und bin tatsächlich zu der Geburtsminute deines Podcastes mit dazugekommen und konnte mich da tatsächlich direkt sofort drin wiederfinden. Hatte meiner Mutter gleich den Chaos-Link auch geschickt, der es eher schwer fiel, der Kommunikation zu folgen, und sie sagte aber zu mir, ich kann total verstehen, dass du das verstehen kannst. genau, und tatsächlich.
Es war schwer, Mika und mir zu folgen.
Sie
nochmal mit deiner Mutter reden.
durch das assoziative Denken und Sprechen in dem Moment. So, was? Wie? Okay. Hier jetzt nochmal? Gut, ich kann ihm nicht ganz folgen. So, warum? Verstehe ich gar nicht. genau, und dann, da ich mich schon immer sehr wohl auch in der Beratung gefühlt habe und tatsächlich dein Podcast und du mich total inspiriert haben, habe ich jetzt auch noch eine Coaching-Ausbildung angefangen und würde tatsächlich auch gerne schwerpunktmäßig mit Hochsensibilität und ADHS arbeiten, wobei ich natürlich da jetzt auch nichts ausschließe, sondern falls man was machen wollen würde, dann wäre das das. Und so bin ich natürlich in der Folge, dass ich allen Folgen zugehört habe und tatsächlich schon, ich weiß nicht, vor 3 oder 4 Folgen hattest du mal erwähnt, dass du gerne eine Folge über Komorbiditäten machen wollen würdest. Da hatte ich schon so einen Moment von, habe ich. Würde ich auch drüber sprechen, weil vieles schon aufgearbeitet ist und davon können andere durchaus profitieren. Und den letzten Impuls gab es aber jetzt in der letzten Folge bei Dinge und Zeugs sozusagen, dass auch da eine Gesprächspartnerin gesucht wird. Und da habe ich mich gemeldet und dann hatten wir unser Vorgespräch. Und letzten Endes habe ich mich für Komorbiditäten entschieden, auch wenn das nochmal eine Reise in ein doch dunkles Kapitel meines Lebens ist.
Ja, danke dafür, dass du dazu bereit bist, diese Reise zu machen, also damit auch nochmal so in Verbindung zu gehen. Das andere in unserem Vorgespräch war auch so, ne? Das andere war deutlich leichter in dem Sinne. Und genau, damit hättest du ja auch gehen können, hättest sagen können, darüber will ich reden, ein bisschen eher, das wäre wahrscheinlich bisschen plauderiger gewesen. Und cool, dass du das andere wählst, weil ich ja versucht habe, selber eine Folge vorzubereiten mit mir alleine über Komorbiditäten. Die Vorbereitung artete in eine Art Doktorarbeit aus, ohne dass ich jetzt noch so viel davon weiß. Aber es war einfach, ich habe mich da sehr verzettelt, weil es so ein Thema ist, was mir wichtig ist, dass ich keinen Blödsinn erzähle. Das ist es mir vielleicht immer, aber da noch mal mehr, weil es einfach auch sehr medizinisch ist. Und in dem Gespräch mit dir können wir dann halt an dir dranbleiben, an deinen Erfahrungen. Und das finde ich ganz schön. Genau. Wie steigen wir denn jetzt mal ein? Du hast gesagt, du hast schon so, Komorbiditäten. Habe ich schon vieles aufgearbeitet und da können deswegen vielleicht auch andere von profitieren. Das war so dein Ansatz. vielleicht fangen wir, wir haben überlegt, ob wir chronologisch oder nicht, probieren wir es mal chronologisch. Womit geht's los, deiner Meinung nach?
Ja, darüber habe ich tatsächlich natürlich viel auch nachgedacht im Vorgang. Ich glaube, tatsächlich geht es wahrscheinlich los damit, dass meine Eltern schon ihre Pakete mit sich geschleppt haben, sozusagen. Meine Mutter hat in ihrer Kindheit sexuellen Missbrauch erfahren und ist da traumatisiert. Das hat natürlich unser aller Leben immer auch mit beeinflusst. Und mein leiblicher oder genetischer Vater, der vermutlich ADHS hat, das aber selber als kritisches Label sieht, sich damit also so nicht betiteln möchte, war nicht sehr präsent, war nicht in der Lage, also er hat selber sehr früh Depressionen und Gewalt auch in seiner Familie erfahren. Also er hat mir erzählt, dass er mit 11 tatsächlich seine erste bewusste depressive Phase hatte, wo er auch Selbstmordgedanken hatte. Dadurch, dass er nicht präsent sein konnte, gab es, glaube ich, schon ein großes Loch oder hat mich immer auch begleitet, dass ich nicht erwünscht war, dass ich was falsch gemacht habe, dass ich meine Mutter hat das immer gut versucht zu kompensieren, außer sie war halt zu sehr mit sich selbst beschäftigt, weil sie gerade selbst ihre Thematiken hatte. Ich habe zum Glück mit 3 Jahren einen neuen Herzpapa bekommen, sozusagen, und der hat mich seitdem begleitet. Wir hatten viele Reibereien, aber ich bin ihm sehr dankbar, weil da, wo ich jetzt bin, wäre ich auch nicht ohne ihn sozusagen, sondern da wäre wahrscheinlich wesentlich mehr Chaos und weniger Sortierung. Insofern war das ganz gut. Ich habe mit meinem genetischen Vater ganz lange keinen Kontakt gehabt. Der hat sich, als ich 4 war, ist er das erste Mal nach Gran Canaria abgedüst. Es gibt auch mehrere Kinder von ihm in der Weltgeschichte. Tatsächlich vor 1-2 Jahren hat er wieder Kontakt zu mir aufgebaut, so dass wir jetzt gerade im E-Mail-Kontakt stehen, sozusagen. Bei mir ging es dann eigentlich, also ich hatte eigentlich eine ganz schöne Kindheit, theoretisch unbeschwert, wenn dort nicht viel Frust über die Abwesenheit oder das, mein Papa wollte vorbeikommen und kam aber nicht. Solche Geschichten.
Ja. Darf ich kurz da was reinfragen?
Bitte.
Hast du denn schon die ADHS jetzt im Nachhinein da bemerkt in dieser Zeit? Einmal in anderen Lebensbereichen, aber auch jetzt im Nachhinein, so vielleicht wie du bestimmte Sachen verarbeitet hast, wie du damit umgegangen bist oder so?
Ich muss mir tatsächlich, mein Herzpapa hat total viele Videos in unserer Kindheit gemacht und wir haben die immer Weihnachten angeguckt und so ein bisschen typisch ist, dass die ganze Familie sagt, oh, Nauka, weil ich mich halt irgendwie in irgendeiner Weise zu viel verhalte. So, das ist tatsächlich auch was bis heute, also ich habe ein total dominantes Lachen, das wird immer und überall wiedererkannt, steckt auch sehr an, aber auch das ist immer wieder Thema, wo man dann denkt, das war wieder ein bisschen zu doll. So. Aber ich wurde nie stigmatisiert in dem Sinne mit einem ADHS-Label. Also jetzt rückblickend betrachtet, finde ich es aber hochgradig offensichtlich. Ich war immer schon total reizüberflutet. Klassiker, ich fahre über rote Ampeln, obwohl meine Mama Stopp sagt, weil ein Vogel irgendwo, irgendein anderer Reiz war unterwegs, dem ich sofort nachgegangen bin. Hochgradig abgelenkt, oft überfordert, also auch emotional. Das Chaos. Sehr, sehr viel Chaos, das ich nicht in den Griff gekriegt habe, weil es mich auch gar nicht so gestört hat. Aber mit den und tatsächlich, ich bin eine unglaublich Frühaufsteherin. Also ich habe offensichtlich schon als Kind super schlecht geschlafen. Meine Mutter hat auch mal zu mir gesagt, mein kleines Mondkalb. Und das hatte zur Folge, also ich habe überhaupt gar keine Aufstehschwierigkeiten bei mir so und an. So. Und das hatte ich halt auch schon als Kind. Dementsprechend war das ganz normal, dass ich um 5 oder 4 Uhr schon im Spielekeller saß oder heimlich Fernsehen geguckt habe, weil sonst durfte ich das ja nicht so richtig.
Ja, okay. Und dann gab es ja irgendwann so eine Zeit, die, wo du dann Sachen entwickelt hast. Und wir sprechen ja heute über Komorbiditäten, die sich so im Laufe des Lebens entwickeln, die oftmals auch mit ADHS einhergehen. Mhm. Wie war das bei dir? Was ist da aufgetaucht sozusagen?
Also auch da habe ich jetzt natürlich nochmal überlegt, wann so der Kipppunkt war, dass das losging und leider tatsächlich mit der Pubertät. Also da, wo die Hormone kamen, wurde es mir auf einmal viel zu viel, damit umzugehen. Es wurde sehr dunkel um mich herum. Ich wurde schon auch, ja, einerseits natürlich wegen meiner Quasselstrippenart. Es gab immer wieder Punkte, wo ich auch darauf hingewiesen wurde, dass ich nicht, ja, gerade nicht der Norm entspreche in irgendeiner Form, entweder äußerlich nicht oder innerlich nicht sozusagen. Ne? Das kam jetzt nicht unbedingt von meinen Eltern, sondern mehr dann in Schule und Co., ja, vom sozialen Umfeld. Und ja, tatsächlich, also da habe ich nochmal drüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass, glaube ich, mit 13 ich tatsächlich einmal einen Todeswunsch hatte, den ich in dem Moment auch umsetzen wollte und dann aber da das erste Mal gemerkt habe, auch, dass mir das eigentlich auch Angst macht. Also und dann wahrscheinlich erstmal davon wieder abgesehen habe. Aber ich hatte halt auch schon immer so einen Hang zum Essen, um, ja, ich kann es nicht genau sagen, tatsächlich, ich denke, einerseits ist es halt die Unruhe, die ADHS mit sich bringt, die ich eben schon damals auch sehr intensiv verspürt habe. Dann bin ich durchaus in einer gesunden Familie groß geworden. Man wurde oft darauf hingewiesen, ne, so viel Zuckerkonsum oder so viel Schokolade essen. Wurde schon auch angemerkt, sozusagen, was dann, ne, ADHS-mäßig mit großem Schamempfinden auch durchaus intensiver hängen blieb, als es vielleicht gemeint gewesen ist. Ja, und weil ich da halt schon so eine kleine, also tatsächlich, ich hatte dir im Vorgespräch schon erzählt, dass ich tatsächlich auch als Kind oder als so in diesem Übergang zur Pubertät mir heimlich Schokolade am Kiosk gekauft habe, wenn es mir irgendwie schlecht ging. Und da ich oder ne, auch offensichtlich in dem Moment keine anderen Strategien wusste, außer Dopamin über Schokokonsum tatsächlich 2 Tafeln auf einmal essen, bis einem schlecht ist. Und dann kann man sich wenigstens mit diesem Gefühl des Schlechts, also dann habe ich ein anderes Thema, auf das ich mich konzentrieren kann, weil mir dann schlecht ist. Das ist dann sehr präsent.
ja. Genau. Darf ich kurz fragen, mit schlecht meinst du auch wirklich emotional schlecht? Weil mich interessiert auch nochmal, wir haben ja diese 2 Faktoren, auch für dich, auch in dem Vorgespräch, ne, dass du erzählt hast, dass manche Sachen halt kamen aufgrund deiner familiären Geschichte, mhm, oder wie du aufgewachsen bist, was dir gefehlt hat. Dann, wie du ständig Kommentare gekriegt hast, weil du körperlich und von deiner Art und Weise nicht einer Norm entsprochen hast. Mich interessiert aber dazu noch auch der ADHS-Faktor. Einmal, ja, wir haben wenn wir Schwierigkeiten haben, Emotionen zu regulieren, dann gehen wir natürlich mit solchen Dingen, die uns da passieren, anders um. Das ist das eine. Ich würde auch noch interessieren, ob du diesen Stimulationsfaktor da bemerkt hast. Ich habe das früher nicht gemerkt, ganz andere Situationen, aber ich war letztens in München am Hauptbahnhof und habe wieder so ein ganz ekliges Gefühl gehabt, es ging mir ganz merkwürdig und mittlerweile weiß ich dann, was das bedeutet, nämlich, dass ich überstimuliert bin. Hier ist gerade so viel los, das ist alles links, rechts, überall und Geräusche und Menschen Und früher habe ich dann ganz schlechte Gedanken gekriegt über mich und die Welt, habe mich ganz halt isoliert gefühlt. Oder das, ich konnte das, weil mein Gehirn sich das nicht erklären konnte, diese Überstimulation als du bist jetzt überstimuliert, dann hat daraus eine Story eigentlich über mich und die Welt gemacht oder so. Und so dass ich heutzutage weiß, okay, ist überstimuliert, das heißt, komm mal, mach mal irgendwas, dass das aufhört, so, keine Ahnung, mach dir was auf die Ohren oder so. Und versuch ein bisschen bei dir zu bleiben. Wie ist das bei dir mit dem Essen gewesen dann? Oder ging das eher noch jetzt, was du erzählst, bezogen auf, es geht mir emotional wirklich schlecht, weil irgendwas passiert ist?
Oft ging es mir tatsächlich emotional auch einfach schlecht. Also tatsächlich, dieses Thema der Reizüberflutung, dass ich halt tatsächlich sehr, sehr spät erst begriffen habe, ich bin tatsächlich so ein richtiger Schwamm. Also ich fühle alles im Außen. Und je mehr ich im Außen fühle, desto weniger spüre ich mich innen drin. Beziehungsweise, ne, dann kommt dieses sich ausgelutscht fühlen. Auf einmal diese Leere, dass man denkt, oder auch die schlechten Gedanken, die Zweifel, Ängste, all das kommt dann irgendwie hoch. Und ja, es war in dem Moment tatsächlich, also ich glaube, das, was man auch mit Essstörungen prinzipiell verbindet, sich mit etwas Positivem vollmachen in dem Moment sozusagen. Also ne, es triggert ja auch, es schmeckt lecker, man hat was zu tun in dem Moment sozusagen. Ne? Also tatsächlich dadurch, dass es ja eine heimliche Aktion war, ist das auch gar nicht so, also ich habe da nicht gesessen und Schokolade genossen, sondern ich habe unter Stress, weil es heimlich passiert ist, ne, das ist auch was tatsächlich, was ein bisschen bis heute haften bleibt, wenn ich Süßwaren esse, dass ich immer noch das Papier in die Schublade stecke oder sowas, ne, dass ich mir nicht bewusst machen möchte, das ist natürlich das ist überhaupt nicht mehr schlimm, so, weil das Ergebnis ist ja trotzdem, ich öffne die Schublade und dann liegt da mein Schokopapier sozusagen. Dass es durchaus mich noch lange begleitet hat, dass ich die Sachen zum Beispiel im Müll versteckt habe. Vor wem? Also, das ist ja die Frage. Eigentlich vor mir. Also, das ist... Und spannend fand ich tatsächlich in dem Moment, also das war jetzt nur der Anfang sozusagen, es wird dann leider alles in der Adoleszenzphase sozusagen, summiert sich da dann ganz schön viel. Und nachdem ich quasi mit dem, also da kommen wir gleich vielleicht nochmal ein bisschen sauberer hin, aber trotzdem sehr, sehr spannend, als ich mit meiner Mutter reflektiv über die Essstörung gesprochen habe, und ihr gesagt habe, dass ich leidenschaftlich gerne Schokolade esse, da war sie völlig irritiert und sagte, was? Echt? Wobei mir immer, also ich muss tatsächlich, also ich bin eine super Schauspielerin und Maskerin gewesen, immer schon. Das hat keiner mitgekriegt, das, was ich als großes, ja, gut versteckt alles, offensichtlich.
Ja. Und das kostet ja auch sehr viel Energie, ne, was du da dann machen musstest. Ja. Also du hast, wie war das, weil es blieb ja nicht dabei, dass du heimlich Schokolade gegessen hast, ne? Und dann irgendwann, das ist erstmal ein Verhalten sozusagen, würde jetzt vielleicht noch nicht die Essstörung oder so sein. Was ist dann passiert?
Ja, genau, also mit 13, 14, wo dann Hormone kamen und sowieso das Innenleben bewegt sich ja auch das Äußere ein Stück weit mehr. Und tatsächlich habe keinen kleinen Po, hatte ich noch nie, und ich bin auch nicht gerade eine Elfe, die zerbrechlich ist, sondern ich war halt schon immer sehr, naja, nicht stabil irgendwie halt so. Ja, und das wurde mir halt damals schon recht schnell angekreidet. Tatsächlich ein bisschen zusätzliches Ding, das habe ich ein bisschen von meinem Erzeuger wahrscheinlich, weil meine Mutter schwitzt gar nicht. Ich schwitze sehr, sehr doll. das in Kombination hat mich halt recht schnell irgendwie als Moppelchen, also ne, so ich eben nicht grazil, überhaupt auch damals gar nicht unbedingt so übergewichtig, aber irgendwie ein bisschen unproportional. Und ja, genau, das wurde mir halt immer mehr irgendwie angekreidet von außen. Und ja, mein Innenleben hat aber dafür immer dunklere Ausmaße angenommen. Und ich hatte eine gute Freundin, die selber keine Schokolade mochte. Die hat mir dann irgendwann mal so belgische Pralinen, die ich geliebt habe, geschenkt. Und das war so eine Doppelpackung. Und offensichtlich ging es mir da auch nicht gut. Und dann habe ich angefangen, diese Packung zu essen. Und dann Impulskontrollstörung, konnte nicht aufhören zu essen. Nach 1,5 Riegeln sozusagen war mir schon schlecht. Und dann war aber trotzdem noch mal dieses vielleicht auch ein bisschen geißelnde, ja, ist ja jetzt eh fast alle, ne? Dann kannst du es auch jetzt aufessen. So. Und dann war mir schrecklich schlecht, was ja irgendwie auch logisch ist, wenn man sich in kurzer Zeit unglaublich viel Schokolade reinballert. Und ich hatte halt irgendwo mitbekommen, dass man das halt auch einfach wieder loswerden kann. Also bin ich aufs Klo gegangen und habe halt mir das erstmal den Finger in den Hals gesteckt. Es war damals noch nicht leicht zu kotzen, sondern es war echt ganz schöner Krampf. Aber danach, also außer dass ich jetzt, das Kotzen war eklig natürlich, dennoch war das Ergebnis für mich überzeugend, weil mir war ja nicht mehr schlecht. Also ich konnte Impuls ohne Kontrolle futtern und konnte es danach loswerden und damit auch die Scham darüber, dass ich das gegessen habe, die den Konsequenzen meines Essverhaltens aus dem Weg gehen in dem Moment. Das war erstmal die Lösung. Und das hat sich dann so ein bisschen angefangen zu etablieren. Also tatsächlich damals noch nicht so oft, aber es, ja, alle 3 Monate gab es dann halt sozusagen Fressattacken, die ich dann eben damit ja wieder gut gemacht habe, dass ich aufs Klo gegangen bin und wieder ausgekotzt habe. Irgendwann wird es leichter mit dem Kotzen, je öfter man das trainiert, was nicht unbedingt gut ist, weil es kann halt auch natürlich irgendwann zu einem Reflex werden. Außerdem schädigt es natürlich den Körper.
Ja, ja. Danke, dass du das hier so erzählst und erzählen kannst. Auch das ist ziemlich cool. Ich habe irgendwas gerade gedacht, genau, wenn wir ja hier so im ADHS-Podcast sitzen, wenn ich das richtig erinnere, ist dieser Zusammenhang, warum viele Menschen mit ADHS unter anderem Essstörungen entwickeln, hat das mit der, du hast auch gesagt, einer Impulskontrolle zu tun, mit der emotionalen Regulation, auch mit Ängsten und Befürchtungen, also auf Englisch immer dieses Anxiety-Wort, was so über allem steht. Kannst du das alles unterschreiben und fällt dir dazu noch was ein? Also
ja, ja. Kann ich tatsächlich komplett unterschreiben. Also letzten Endes genau das ab dem Moment, wo irgendwie durch die Hormone das ADHS noch beflügelt wurde. Also tatsächlich, ich habe zusätzlich auch Endometriose. Das heißt wirklich, jeden Monat wurde es wirklich hochdramatisch. Aktuell nehme ich die Pille gegen diese. Das hilft mir tatsächlich. Dadurch bin ich ganz gut in der Balance. Zusätzlich nehme ich aktuell Elvanse. Aber damals war das ja alles noch nicht bekannt, keiner konnte mir sagen, warum bei mir die Tage so dolle wehtun, dass ich so viele Tabletten nehmen muss, dass ich teilweise fast umgekippt bin und es nicht geholfen hat und so. Und dann in der Zeit halt wirklich so, dass ich mich danach auch geschämt habe. Also es gab so Situationen, wo ich mich vor meinen Eltern auf den Boden geschmissen habe, weil keiner mich mochte oder keiner Zeit hatte oder... Das waren dann meistens die prämenstruellen Tage und dennoch hat sich aber auch so eine tiefe ja, mit diesem, diese ganzen Gefühle tatsächlich und diese ganzen Reize, das hat mich jahrelang total überfordert, ohne dass ich wusste, warum, weil das Außen einem ja auch immer wieder dann spiegelt, ja, ne, du bist zu sensibel, du stellst dich da an, da muss man sich mal abgrenzen, so.
Mhm. Kein Problem, dann mache ich das mal. Grenze ich mich mal ab. Ja, warte, verdammt, ich bin gleich wieder, gleich habe ich den Faden zurück. Gefühle und Reize, ah, ich wollte den Bogen schlagen. Weil irgendwann bist du ungefähr 15 oder ich weiß nicht, was du nochmal gesagt hast, das müsste ich jetzt in meine Notizen gucken. Und dann kommt mir was Neues hinzu, obwohl du hast das nicht wegen Gefühlen und Reizen gemacht, sondern du hast gesagt, deswegen konntest du dich in der Schule besser konzentrieren. Da kommen wir jetzt zum Substanzgebrauch sozusagen. Wie kam das dazu und hat das überhaupt einen Zusammenhang irgendwie für dich?
Es hat,
also vielleicht erzählst du erstmal, was du gemacht hast.
Durchaus Zusammenhänge. Ich muss dazu sagen, dass mein Erzeuger unter anderem auch in unserer Familie so schlecht dastand, weil es ihn eigentlich nicht ohne eine Tüte in der Hand gab. Also jetzt weiß ich ja, was das war, aber wenn er mich dann mal abgeholt hat, erinnere ich mich halt, dass recht schnell an der Tankstelle dann die Zigaretten anders rochen als vorher oder ne, die ganzen schönen kleinen Döschen und so. Und tatsächlich auch meine Mutter hatte ganz herzlich mit meinem, also als sie schwanger war, wollte sie mich erst ganz kurz nicht bekommen, weil sie sich noch nicht reif genug gefühlt hat und auch meinem Erzeuger vielleicht nicht den richtigen Partner. Dann hat mein Erzeuger sie aber ermutigt, schwanger zu bleiben und gemeinsam Eltern zu werden sozusagen. Das wollte meine Mutter dann auch. Allerdings ist ihr nicht oder hat ihr nicht gut gefallen, als Schwangere in so einem Kifferkreis zu sitzen, sage ich jetzt mal, und hatte darum gebeten, dass das dann irgendwie weniger wird. Das hat nicht so richtig gut funktioniert, so dass sie auch selbst nochmal einen kleinen Einbruch hatte tatsächlich. Also dass sie vom 3. bis zum 6. Monat selber auch nochmal hier und da wieder geraucht hat, gekifft hat. Also insofern tatsächlich ein Stück weit ist es auch mit in die Wiege gelegt. Aber genau, dadurch, dass ich ja nun so reizabhängig war, irgendwann habe ich mitbekommen, dass halt in meinem Schulumfeld geraucht wurde. Ich sage das hier jetzt irgendwie gerade so ein bisschen gedeckter wegen meiner Arbeitsstelle. und auf jeden Fall hat mir das relativ schnell geholfen. In der 10. Klasse wäre ich fast sitzen geblieben. Ich war auf dem Gymnasium. Typischer Spruch meiner Lehrer war, wenn wir dich nur von der Quantität deiner Meldequote bewerten müssten, würdest du auf jeden Fall immer eine 1 kriegen. Die Qualität ist allerdings, also dadurch, dass ich das dann immer an den Fragen vorbeigequasselt habe. So kam es dann eben, dass ich auch, ich wäre halt fast einfach sitzen geblieben und meinem Elternhaus war Leistung schon wichtig. Also das habe ich dann leider auch irgendwann ein bisschen mit verinnerlicht, sozusagen, wenn ich Leistung erbringe, fragt keiner nach. Bin ich halt auch in einen sehr entspannten Freundeskreis gekommen, habe mich da sehr wohl gefühlt, wertgeschätzt auch. Dennoch waren wir halt alle natürlich irgendwie, ja, Hippie-Punk der Gesellschaft nicht so ganz eher am Rande zugeordnet. Und dann habe ich tatsächlich auch vermehrt geraucht und gemerkt, dass ich besser in der Schule geworden bin, was sich mir überhaupt nicht erklärt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. In dem Moment, es hat sich...
Im Nachhinein jetzt, was hat das gemacht?
Es hat den Reizfilter gesetzt, den ich gebraucht habe, um mich zu fokussieren.
Das ist so spannend. Es wirkt so unterschiedlich bei so vielen Leuten. Also mir war das eher wie so eine Art, ich würde sagen, Antidepressivum. Und sozial, hat mich sozial offener gemacht. Mehr so, gut, man hat ja auch nicht so viele Befürchtungen, wenn man so gut gelaunt ist. Und dann konnte ich offener irgendwie vielleicht auf Leute zugehen. Und
das hat mir tatsächlich auch geholfen. Also tatsächlich, ich muss dazu sagen, also mit 16 irgendwann haben wir natürlich dann, oder auch 15, 16 ging es natürlich auch parallel dann los mit Alkoholkonsum. Ich habe eine Histaminintoleranz, die sich vor allem auf Rotwein und Bier auswirkt. Das heißt, also das war tatsächlich leider fürchterlich und habe ich auch überhaupt nicht begriffen. Also ich muss im Nachhinein, also ich trinke heute so gut wie gar nicht mehr, weil ich mag den Rausch überhaupt nicht. Es vergiftet mich, also ich habe wirklich ein Vergiftungsgefühl danach. Das habe ich damals aber natürlich, also in der Überreizung, ich habe immer schon auch Soziophobien damals gehabt. Das geht heute, habe ich andere Strategien. Das läuft eher über Rollen, also die ich einnehme, wenn ich irgendwo hingehe. Aber damals hatte ich diese Strategien nicht. Und also tatsächlich habe viele Teile meiner Jugend außerhalb von Clubs verbracht, weil ich den Reizen nicht gewachsen war. Und egal, wie viel ich getrunken habe oder eben andere Sachen weggedämpft habe, in einem geschlossenen Raum mit sehr, sehr vielen Menschen hat es mir die Luft abgeschnürt. Und das konnte ich natürlich nicht offen kommunizieren. Insofern habe ich natürlich, ach, ich rauche hier draußen eine, hier ist total nett, ne? Also um dann tatsächlich manchmal 1 bis 2 Stunden eigentlich total traurig draußen zu sitzen, zu hoffen, dass irgendwer rauskommt und sich mit mir unterhält, weil ich das drinnen nicht aushalten kann. So, ne? Und das, also, da hat dann halt der Alkohol nicht geholfen und ich habe es nicht vertragen. Also es ging mir auch einfach nur.
Da würde ich gerne mal nochmal reingehen, weil ich weiß, dass das früher voll auf meinen Selbstwert gegangen ist, weil ich manche Dinge nicht so gut konnte. Im Party miteinander kann ich immer noch nicht so gut, aber jetzt weiß ich warum. Und dann konnte ich so schlecht dann auf Partys mit Leuten in Kontakt treten. Die Leute waren ja aber alle im Kontakt miteinander. Und ich weiß, dass ich dann auch, ich dachte irgendwie, ja, dann irgendwie, ich bin scheinbar auch nicht so beliebt. Und da, man ist ja dann auch vielleicht nicht gerade nicht so interessant, wenn man bestimmte Sachen nicht mitmachen kann. Ich konnte auch immer nicht so viel Alkohol ab, zum Beispiel. Und das hat auch, es hat viel mit dieser, mit starken Reizen, überall ist was los, dann nicht wissen, wie Smalltalk geht, wenn man die Leute nicht gut kennt, also wenn ich die Leute gut kannte, in so einer kleinen Runde war das nicht so für das Problem. Aber das wollte ich, hier weiß ich nicht, ob du das auch so empfunden hast, irgendwie so ein bisschen, wenn du auch sagst, so, keiner kommt raus oder so, oder ob du einfach eher nur traurig warst und das nicht noch auf deinen Selbstwert ging, auf dein Beliebtheits- oder Interessantheitsgefühl.
Das, total. Also es war ja eh schon das Thema. Also, ne, dass ich ja so erstmal nichts wert bin, außer ich tue was dafür. Oder ich bemühe mich dafür. Ich bin People-Pleaserin. Ja. Bravour.
Na, herzlichen Glückwunsch. Bravour. Ja, ja, das, da gibt's, glaube ich, so einige, die mir auch zuhören, die das von sich so sagen können. Und das ist anstrengend, das ist schöner, wenn man das nicht machen muss. Also wenn man nicht mehr glaubt, das machen zu müssen, so. Ich würde gerne einfach wegen der Zeit mal gucken, dass wir jetzt sagen, so, du lebst jetzt ja so dein Leben, dass das Rauchen, wenn wir das so nennen, wie lange, also geht das auch noch ins Studium? Ja. Weil ich würde gerne nochmal ins Studium kommen, weil du gesagt hast, da hört dann irgendwann auch die Essstörung auf. Ist das alles so in der selben Zeit?
Also genau, jetzt einmal eine Kurzzusammenfassung. Also ich habe dann zum Glück ein gutes Abitur gemacht. Ich wollte Humanmedizin studieren. Das waren sehr lange Wartezeiten über FSJ im Klinikum und Altenpflege. Bin ich nach 2 Jahren dann ins Zahnmedizinstudium, bin dafür nach Hannover gezogen. Was auch, war alleine quasi aus meinem Freundeskreis nach Hannover gezogen. Musste mir dort also auch nochmal ein neues soziales Umfeld aufbauen und so weiter und so fort. Das Zahnmedizinstudium war unglaublich krass. Es ist sehr hierarchisch aufgebaut. Und tatsächlich, ich habe, glaube ich, eine so große Ansammlung an psychischen Krankheiten selten danach wieder erlebt, was aber wahrscheinlich auch mit dem hohen Stresslevel zusammenhängt, dass es sich da eben, also ne, dass unsere Anpassung da Risse bekommt und sich dann eben solche Sachen doller zeigen, war dann im Prinzip auch in einem, naja, sowas wie einem Bulimiker-Zirkel gelandet, wo es auch nicht so schlimm war, wo man sich dann auch mal darüber austauschen konnte, wann man gute Tage hatte, wann man schlechte Tage hatte sozusagen. Also ich habe nicht jeden Tag gekotzt in der Zeit, aber je mehr mir eigentlich das Studium entglitten ist, weil ich ja nicht nur ein 24-7-Studium gemacht habe, sondern hochgradig politisch engagiert war, ich meinen neuen Freundeskreis aufbauen wollte. Also ich war im AStA damals, ich habe Besetzungen mitgemacht, ich habe... Ja, ich war auf 15.000 Baustellen unterwegs und ja, das hat natürlich irgendwann zu so einer großen Überlastung und vor allem, wenn man seinem Körper quasi alles entzieht, was dieser braucht, um solche Belastungen eigentlich zu überstehen. Damals auch noch...
Und gleichzeitig Leistungsanspruch hat, weil du sagst, den hast du ja auch noch so adaptiert. Korrekt.
Also ich hätte eigentlich das Studium vielleicht schon ein halbes Jahr früher gehen lassen sollen, habe mir da aber nochmal so richtig... die Kante gegeben, als ich merke, das klappt alles nicht mehr. Ich habe meine Minijobs aufgehört. Im ersten Studium habe ich noch BAföG bekommen, um nur noch zu lernen. Ich habe 8 Stunden am Tisch gesessen, um zu lernen und keinerlei Ablenkung erfahren sozusagen. Und um das zu kompensieren, habe ich im Prinzip nichts gegessen. Also ich hatte damals, also gute Tage waren, wenn ich quasi unter 700, 800 Kalorien blieb. Schlechte Tage war, wenn es da drüber ging, dann musste ich halt kotzen gehen, was eigentlich sozusagen...
Du hast also nicht gegessen wie andere ADHSler manchmal, weil sie es vergessen, weil sie im Hyperfokus sind oder denken, ich habe keine Zeit dafür, so ungefähr. Oder wenn ich jetzt essen gehe und eine Pause mache, komme ich nicht wieder rein in meinen Lernstoff, sondern du hast es aus den Gründen gemacht, weil du sonst nichts hattest, weil du dich nicht bewegt hast ansonsten. Genau.
Also tatsächlich in der Zeit hatte ich wenig Bewegung, weil ich ja nur noch, also ich bin sonst sehr aktiv, renne von A nach B in... Ja, also auf jeden Fall bin ich den ganzen Tag in Bewegung schon. Also ich brauche normalerweise, wenn ich in einem normalen Alltag stecke, nicht extra zusätzlich Sport, weil ich fahre 17 Kilometer Rad zur Arbeit. Ich fahre also hin und zurück, ladida. Also ne, so ich habe einfach schon da viel eingebaut, dass ich durchaus sehr aktiv bin. Wenn ich natürlich aber nur mich an den Schreibtisch fessel, und damals muss man ja auch sagen, vielleicht hatte ich gar nicht die Kraft da noch groß. Also wo hätte ich denn noch Sport auch unterbringen sollen? Also zwischen all dem, was ich vorher gemacht habe,
Genau, das ist ja ein häufiges Thema, was ich immer wieder auch erlebe mit den Leuten, mit denen ich arbeite und wo ich selber ganz immer wieder dran arbeiten muss. Das ist bei all diesem, was man glaubt, machen zu müssen, was auch so unterbewusst vielleicht die Stimulation anregt und wo das Gehirn ist, eher hingeht und sagt, oh ja, da mache ich das, mache ich noch das und das und das muss unbedingt sein. Da auch die Dinge zu machen, die einem gut tun noch oder die überhaupt einen aufladen, einem Energie geben auf eine andere Art nochmal als politisches Engagement, was ja auch Energie geben kann. Aber was irgendwie dem Körper gut tut und einen vielleicht ins Hier und Jetzt holt und solche Sachen, dass das oftmals ganz, ganz schwer ist, da ein Loch in den Alltag zu bringen, um dafür Platz zu machen, weil das schwieriger ist, das zu vorherzusehen, dass das irgendwann mal gut, was Gutes für einen ist oder so. Das andere ist viel akuter und jetzt notwendig. Ich würde gerne, weil wir jetzt schon, wir reden jetzt so 40 Minuten, dass du mal einmal sagst, wie es kam, dass du aufgehört hast.
Genau.
Und was für dich auch die Diagnose bewirkt hat. Also, dass wir die zwei Sachen nochmal ansprechen.
Genau, ich hatte das im Vorgespräch tatsächlich ein bisschen netter formuliert, als es eigentlich, ein bisschen tatsächlich was vergessen. Ich war 24, hatte also einen Exodus erreicht. Ich war des Lebens müde. Ich habe mir tatsächlich zu dem Zeitpunkt gewünscht, eine schreckliche Krankheit zu haben, damit ich einfach ein Jahr Freiheit genießen kann, sozusagen, weil das keiner hinterfragt, dass man vielleicht, wenn man sterbenskrank ist, nochmal was Schönes erleben will, sozusagen. Das war ein bisschen, also genau, das war ein Moment, wo ich irgendwann gemerkt habe, das ist nicht richtig so. Dann tatsächlich haben mir meine Freunde in dem Moment, also ich bin nicht wirklich dünner geworden. Ich hatte ja nun, also ich habe auch die Figur in dem Sinne nicht verloren. Fettpolster haben sich natürlich hier und da abgebaut, aber ich sah eher etwas eingefallen aus, als dass ich jetzt irgendwie, nicht wie eine Magersüchtige sozusagen, sondern mir wurde gefeedbackt, dass ich im Gesicht eingefallen aussehe, dass ich zwar von der Seite ganz schmal bin, aber von vorne hatte ich halt das gleiche Profil im Prinzip. Und dann hatte ich im Zahnmedizinstudium, wir hatten eine tolle Dozentin, bei der ich heute tatsächlich selber Klientin, Kundin, Patientin bin, die uns eine Vorlesung zum Thema, was Zahnärzte im Prinzip alles mitbekommen von ihren Patientinnen, wenn sie genau hinschauen, und es gab eine Vorlesung zu den Schäden, die Bulimie verursachen können, jetzt rein körperlich sozusagen, also durch die Säure lösen sich die Zähne auf und die Speiseröhre ist tatsächlich eines der wenigen Organe, welches sich nicht gut erneuern kann, das heißt, es gibt eine Haut sozusagen, und wenn diese Haut kaputt ist, während wir bei anderen Zellen Zellerneuerung haben und sich das regenerieren kann, ist das in der Speiseröhre nicht gegeben. Und dementsprechend man verätzt sich halt nach und nach natürlich von unten hochlaufend die Speiseröhre. Das war auch ein Erkenntnismoment, wo ich dachte, das will ich gar nicht. Und der Zustand, in dem ich mich befunden habe, das war ja auch, ich wollte nicht mehr 8 Stunden mich irgendwo einsperren, und ja, es hat ja zu nichts geführt. So, ich hatte das Gefühl, ich habe mich festgebissen an irgendwas und muss loslassen. Und dann habe ich damit gebrochen. Ich habe meinen Eltern Bescheid gesagt. Ich habe gesagt, so, hört zu, ich habe eine Essstörung entwickelt. Das hat sich noch nicht automatisiert, aber ich gehe aktuell regelmäßig kotzen und möchte das eigentlich nicht mehr. Und dann habe ich in dem Moment tatsächlich, also ich habe das Studium abgebrochen, ich bin in einen Wagen gezogen, das war halt trotzdem, meine Eltern hatten vorher mir viel rein, also da, wie jemand, der Zahnmedizin studiert, kann natürlich nicht im Bauwagen leben, das war für mich damals schon immer ein Traum, da ich aber jetzt quasi mit allen gesellschaftlichen Leistungsansprüchen in dem Moment gebrochen habe, ich bin gescheitert, hatte ich auch das Gefühl, dass ich dieses Freiheitsgefühl jetzt leben kann, habe halt gemacht, was ich wollte und bin in den Bauwagen gezogen, habe tatsächlich das mit dem Kotzen nur noch einmal danach gemacht, weil ich mir eben gesagt habe, ich will das nicht mehr, habe tatsächlich auch damals alle Rauchutensilien vernichtet, Und habe damit dann halt kurz gedacht, ich hätte es geschafft sozusagen, was aber stattgefunden hat im Eigentlichen. Ich bin in dem Jahr richtig hart arbeiten gegangen. Ich bin damals Mittelaltermärkte gefahren und habe Gastro gemacht. Das habe ich über eine Saison komplett mitgemacht. Das bedeutet, man ist 4 bis 5, manchmal 7 Tage mit Sack und Pack unterwegs, baut auf, baut ab. Körperlich leistet man da echt richtig was. Und ich habe im Prinzip eigentlich eine Verlagerung auf Arbeiten gemacht. Und das habe ich im Vorgespräch verdrängt gehabt, ein bisschen. Dass es dann erstmal losging, dass ich mich schön in den Burnout gearbeitet habe.
Hm. Ja, okay. Und dann?
Ja, und dann haben meine Eltern und mein Umfeld mir irgendwann sehr hart gespiegelt, dass ich depressiv bin, dass ich alles schwarz-weiß sehe, dass ich alles abwehre, dass ich nichts mehr zulassen kann. dass ich mich in einem vielleicht auch nicht besonders gesunden Umfeld bewege, da viele Menschen in meinem Umfeld natürlich auch bestimmte Probleme hatten und vielleicht auch depressive Veranlagungen und so weiter und so fort. Ja, und als ich es, glaube ich, selber irgendwann nicht mehr ausgehalten habe, habe ich tatsächlich bin zum Psychiater gegangen, habe gesagt, ich habe eine Depression, ich brauche eine Therapie und habe eine Therapie gemacht. Es war erstmal verhaltenstherapeutisch. ADHS wurde dort nicht, also ich muss dazu aber auch sagen, dass ich eine sehr alte Therapeutin hatte, die da vielleicht in dem Sinne nicht auf dem Laufenden auch war. Und sie hat mir aber trotzdem das geben können in der Zeit, was ich brauchte. Ich habe mich erst ein bisschen verarscht gefühlt, aber also tatsächlich musste ich immer eine Stunde vorher mich entspannen in so einem Entspannungsraum, was aber total hilfreich war. Und genau, ich glaube, da habe ich das erste Mal gelernt, runterzukommen. Da habe ich gelernt, mich selbst zu lieben. Und da kam die Sonne in mein Leben sozusagen, die ich jetzt nicht mehr missen möchte. Also ein krasser Moment war, wo ich irgendwie nach Hause gefahren bin. Ich weiß nicht, ob ich direkt von der Therapie nach Hause kam oder ob ich vielleicht von Freunden zurückkam und hier in Hannover auf der Nordstadtbrücke stand, gerade diese Brücke überwunden habe und gedacht habe, ach, was machst du denn jetzt gleich Nettes für dich? Irgendwas Schönes willst du jetzt gleich noch machen. So. Und das hat mir, also ich habe da das erste Mal bewusst liebevoll mit mir gesprochen und das hat mir damals, es treibt mir jetzt auch noch die Tränen in die Augen, das war der erste Moment, wo ich dachte, puh, so fühlt sich das an, wenn man sich selber lieb hat. Das ist ein schönes Gefühl.
Also ich finde das ganz schön und ich bin auch ganz beeindruckt, dass ihr das da so zusammen erarbeitet habt. Voll, voll schön. Und was ich auch interessant finde, ist, dass es kommen ja immer mal wieder Leute und sagen, es hat halt nichts gebracht, weil die Leute meine ADS nicht erkannt haben, aber du hast durchaus, und so ging es mir ja auch, ich habe auch durchaus Sachen schon ganz viel verändern können vor dem Wissen über ADHS und dem Umgang damit. Das hat dann halt vieles noch nicht für mich geklärt. Ich brauchte ganz dringend dieses Hintergrundwissen, um das dann zu kombinieren mit diesem Teil von mir, der sich schon mehr lieb hatte. Was wollte ich Ihnen jetzt sagen? Bei dir war das auch so. Das heißt, du hast ja auch da schon, da wusstest du ja noch gar nicht, dass du die Diagnose hast. Du konntest es schon, ja, das ist cool. Und wieso brauchtest du dann irgendwie plötzlich doch noch die Diagnose? Wo kam die dann her?
Weil diese Unruhe nicht weggegangen ist und ich habe ich habe immer Stress in meinem Leben. Immer, immer, immer. Und also tatsächlich, ne, auch in diesem sich dann selbst erkennen, wo man sich selber auflöst, wo man Helfersyndrom hat, was gar nicht angefragt wird, warum macht man das, sich da einfach viel mehr selbst zu beobachten. Mhm. Was passiert eigentlich in bestimmten Momenten mit mir? Das, glaube ich, am Anfang ja kurz, also so wann ist der Moment, wo ich mir Ruhe gönnen darf, so, ne? Und wo ich das auch, ja, so also inzwischen ist das so in meinen Alltag integriert. Meine Freundinnen kennen das nicht anders, dass ich sowas wie eventuell zu sagen mache. Also finde ich interessant. Mm. Hört sich jetzt gerade gut an, kann aber gar nicht sagen, wie es an dem Tag ist. Und es ist gut wahrscheinlich, dass ich überreizt bin. Also rechne lieber nicht mit mir und wenn, dann freu dich über meine Anwesenheit. was weiterhin war, also ich habe unglaubliche Nackenverspannungen, Rückenschmerzen, hatte mich ja nun auch, also tatsächlich dieses Begreifen, dass ich viel zu viel mache. Also nach der Diagnose habe ich eine Ergotherapie gemacht und das Erste, was mir verordnet wurde, war Langsamkeit. Und ich habe es im ersten Moment so gehasst, weil das war doch meine Superkraft. Ich bin doch super schnell und super effektiv und ich bin eine Maschine. Bis die Maschine kaputt gegangen ist. Und also irgendwie diese Suche weiterhin und ich glaube auch leider, also das auch ein bisschen in der, also die Ergotherapeutin fragte mich dann auch irgendwann, ich verstehe gar nicht so richtig, was sie hier wollen. Und da ist so ein bisschen rausgearbeitet, also ne, tatsächlich, dass ich der Erfahrung noch nicht vertraue, dass ich es jetzt besser kann. Also, ne, dass dieses, dadurch, dass die, dass ich ja bestimmte Muster und Denkwege so lange geebnet habe, dass das Vertrauen, dass meine kleinen jungen Wege halten, dass das vielleicht nicht gegeben ist, sozusagen, und aus, ja, aus dieser Angst heraus, beziehungsweise auch eben zu verstehen, dass, ja, wenn ich im Stress bin, dass dann meine Ängste total getriggert werden, dass ich mir total viele Sorgen mache, ne, so dass, ja, inzwischen radikale Akzeptanz, weiß ich, sowas geht vorüber und ich weiß, es hat Gründe. Also mit der ADHS-Diagnose sind so viele Steine bei mir gefallen, also dass ich irgendwie dachte so, okay, krass, das war die Mauer und jetzt sehe ich, was dahinter ist und warum so viele Erklärungen für bestimmte Verhaltensweisen, die ich mir vorher nicht erklären konnte. Das, also genau, sich ständig anders fühlen, ständig irgendwie zu viel zu sein, so viel zu fühlen und Chaos Queen, aber auch ja Ackergaul, ich alles in allem.
Also ja, ist ganz schön viel zu tun, Chaos Queen und Ackergaul gleichzeitig zu sein. Ja, genau. Du hast ja auch, das heißt ja, du hast ja die die offensichtlichste Komorbidität war die Bulimie oder so, aber du hast ja auch erzählt, ne, du hast dieses Angstthemen, du hast auch mal irgendwas erzählt, dass du auch oft guckst, ob das Fenster zu ist, also ne, dieses leicht in den Zwang gehende aus der Unsicherheit aus, ob du das jetzt gemacht hast, also was ist denn ja ist nicht abgespeichert worden, ob du das gemacht hast oder so. Das heißt, es war, da sind so einige Sachen, die sich so angesammelt haben bei dir, ne? Die Tatsache, dass du die ADHS-Diagnose hast, inwiefern hat dir das oder hilft dir das im Umgang mit all diesen Dingen, die du so entwickelt hast im Laufe deines Lebens?
Ich glaube ja genau, an erster Stelle das Akzeptieren. Also ne, dadurch, dass ich eine Erklärung habe, was ja nicht heißt, dass ich nicht darin arbeite. Also genau wieder dieses Thema mit, es ist zwar eine Erklärung, aber keine Entschuldigung. So, ne? Aber dennoch in bestimmten Kontexten erwähne ich das gerne. Einerseits, weil ich das Gefühl habe, dass die Menschen so wenig aufgeklärt darüber sind. Ich durchaus bei vielen Menschen in meiner Umgebung wahrnehme, dass sie ähnlich ticken, aber in dem Sinne keine Diagnosen haben. Ne? Also es findet viel zu wenig Aufklärung darüber statt. Ich bin damals über Kirmes im Kopf darauf gekommen, habe ein YouTube-Video von ihr gesehen und was ich halt auch nie verstanden, ich konnte noch nie Auto fahren, also ich habe einen Führerschein irgendwie gekriegt, das war schrecklich teuer und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat, dass sie mir den überhaupt gegeben haben. Naja, auf jeden Fall habe ich das Thema für mich ein bisschen begraben, weil ich bin halt maximal überreizt und komme in so eine Starre. Das war halt, also nicht, also genau das, man leistet ja sonst so viel, warum funktioniert dieses Autofahren nicht so? Das kann ich als Teil Leistungsschwäche inzwischen einfach akzeptieren. Das ist so, da muss ich nicht weiter dran rumdoktoren, sozusagen an meinen, ja, an bestimmten ungesunden Strategien. Macht es natürlich Sinn, noch weiter rum zu doktoren, aber bestimmte Sachen finde ich auch okay und akzeptiere ich. Also so das, ne, wo ich gerade denke, das ist, klar, was weiß ich, ne, jetzt gerade bin ich auf einer Arbeitsstelle, wo ich rauche eigentlich nicht besonders viel. Bei der Arbeit rauche ich aber total gerne, was aber auch wieder dieses sich ja vom Arbeitsplatz kurz entfernen. Also es hat wieder eine Funktion, ein bisschen vielleicht wie das Essen. Ne, es ist so ein, ja, ich darf mal rauskommen, legitimiert sozusagen. Und das ist für mich okay, solange das halt die Grenzen nicht überschreitet sozusagen. Ne? So, also da sage ich jetzt Glasrauchen ungesund, aber auch da kann ich mir erklären, woran es liegt. Und wenn ich halt merke, dass ich keine Luft mehr kriege oder sonst was, also tatsächlich gehört zu den Theater, bin ich dann halt die Treppen extra gelaufen und nicht Fahrstuhl gefahren, weil wenn ich schon rauche, dann muss ich ja auch entsprechend wieder Sport betreiben sozusagen, damit ich dagegen arbeite und also tatsächlich, solange ich halt die Energie, also so Luft kriege und so weiter, ist das für mich gerade okay, so damit kann ich umgehen. Das ist jetzt.
Dass du nicht versuchst, jetzt alles auf einmal oder alles abzustellen, sondern dir erlaubst, dass du nicht perfekt bist oder was auch immer perfekt heißt, ne? Dieses Wort perfekt ist eigentlich blöd, aber sich nicht, manchmal denke ich auch so dieses, dass wir nicht Roboter sein müssen.
Und jeder Mensch hat ja auch seine
Sachen.
Dass es Sachen
gibt, also die man dann, ja. Jeder Mensch hat seine Sachen. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. komplex, hochkomplexes Schlusswort. Jeder Mensch hat so seine Sachen. Und ich danke dir dafür, dass du da warst und von dir erzählt hast. Und gibt es noch irgendwas, was abgesehen von unserem schönen Schlusswort du noch sagen möchtest, bevor wir uns verabschieden?
Ich glaube, also genau das, warum ich ja auch die Folge jetzt gemacht habe und euch allen erzählt habe, was vielleicht eigentlich schambehaftet ist und nicht erzählt werden möchte sozusagen, ist ja auch, dass ich mir wünsche, dass auch andere Menschen diese Selbsterkenntnisse, ne, es geht einerseits darum, sich vielleicht wachsam zu sein mit seinem Umfeld und wahrzunehmen, wenn dort entsprechend Störungen wahrgenommen werden, die Menschen vielleicht ein Stück weit damit zu konfrontieren, das ist unangenehm, kann auch sein, dass man dann zumacht, aber langfristig quasi auch nicht weggucken, Emotionen zu leben, ist anstrengend und da Strategien zu entwickeln, die einem helfen, die einigermaßen gesund sind und akzeptabel, jeder hat die Chance, die Sonne wieder zurück ins Leben zu holen. Und es ist, wenn man die Wende selber mitgemacht hat, dann kann man das eigentlich nur jedem anderen wünschen. Und ich wünsche jedem da draußen, dass die Sonne scheint und dass man das hinbekommt. Es gibt Regenwolken, aber die gehen wieder weg.
War schön. Dankeschön.
Gerne.
Auf Wiederhören. Ciao.